Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik, von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo, wir begrüßen euch zur neuesten Ausgabe des Onda Infos. Nicaraguas amtierender Ministerpräsident Alemán setzt auf ein Bündnis mit den Konservativen. Mexikos Außenminister Castañeda kritisiert die US-amerikanische Migrationspolitik. Gegen Chiles Ex-Diktator Pinochet wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Und im brasilianischen Porto Alegre ging das Weltsozialforum mit einer ungewöhnlichen Aktion zu Ende. Das sind die Themen unserer Meldungen. Genau ein Jahr ist es her, seit der ecuadorianische Regierungschef Mahuad von einem breiten Bündnis gestürzt wurde. Geändert hat sich seither wenig. Also krachte es vergangene Woche erneut auf den Straßen des Landes und selbst der Indigena-Führer Vargas, damals Mitglied der Übergangsregierung, saß vorübergehend im Knast. Mehr über die aktuelle Situation in Ecuador mit Beiträgen von Vargas und Militärchef Guterres erfahrt ihr im Anschluss an die Meldungen.
¿Qué sucedió en la semana?
Nicaragua. Präsident Arnoldo Alemán setzt auf Bündnispolitik. Wenn im November in Nicaragua ein neuer Präsident gewählt wird, will der amtierende Staatschef eine Allianz seiner liberalen Partei mit den oppositionellen Konservativen eingehen. Das Ziel, Alemán will einen Sieg der Frente Sandinista por la Liberación Nacional, der FSLN, verhindern. Alemáns Regierung hofft auf eine Neuauflage der nationalen Oppositionsunion. Das Bündnis konnte 1990 die Sandinisten von der Macht verdrängen. Angesichts der Befürchtung, dass Sandinistenchef Daniel Ortega wieder an die Regierung zurückkehren könnte, schlossen die Konservativen ihrerseits Gespräche mit Alemáns Liberalen nicht aus. Auch die Sandinisten sind auf der Suche nach Partnern. Sie hoffen auf jene Dissidenten, die unter der Sprecherin Dora María Téchez die Bewegung der sandinistischen Erneuerung gründeten. Diese Bewegung hat sich nicht zuletzt wegen ihrer scharfen Kritik an Daniel Ortega vor Jahren von den Sandinisten abgesetzt.
Mexiko, USA. Bei einem Besuch in Washington kritisierte Mexikos Außenminister Jorge Castañeda die Gewalt der US-amerikanischen Grenzpolizisten gegen mexikanische Migranten und Migrantinnen. Die Übergriffe müssten bei einem für den kommenden Monat geplanten Treffen von Vertretern beider Staaten thematisiert werden. Wie Castañeda weiter erklärte, wollen die Präsidenten Vicente Fox und George W. Bush über ein Abkommen sprechen, um die Zahlen mexikanischer Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen in den USA zu erhöhen. Zudem wandte sich der Außenminister gegen die Praxis der US-amerikanischen Regierung, Ländern Zeugnisse im Kampf gegen den Drogenhandel auszustellen. Dies sei eine einseitige Maßnahme, die die Souveränität und Autonomie anderer Staaten missachte, sagte Castañeda.
Chile. Was unglaublich erschien, ist Wirklichkeit geworden. Gegen Augusto Pinochet wurde Haftbefehl und Hausarrest angeordnet. Der chilenische Ex-Diktator darf nun seine südwestlich der Hauptstadt Santiago gelegene Residenz nicht mehr verlassen und steht unter militärischer Bewachung. Ermittlungsrichter Juan Guzmán wirft Pinochet geistige Urheberschaft an der Entführung von mindestens 18 von 57 linken Oppositionellen vor, die bei der sogenannten Todeskarawane im Oktober 1973 verschwanden. Bereits im vergangenen Dezember hatte Guzmán einen Haftbefehl gegen Pinochet ausgestellt. Der oberste Gerichtshof hob die Anordnung jedoch wegen formaler Fehler wieder auf. Zur Begründung hieß es, zunächst müsse die Verhandlungsfähigkeit des 85-Jährigen festgestellt werden. Während die sozialdemokratische Regierung Chiles im Fall Pinochet bislang durch politische Indifferenz glänzte, feiert die Linke den Haftbefehl als Ergebnis einer, so die KP-Vorsitzende Gladys Marín wörtlich, kollektiven Anstrengungen gegen die Straflosigkeit. Beim Militär hat man wenig Grund zur Freude. Ricardo Isurieta, der Chef der Streitkräfte, erklärte, ich und die gesamte chilenische Armee sind zutiefst beunruhigt über den Gesundheitszustand von General Pinochet.
Brasilien. Finanzpolitische Reregulierung oder weltweite Aktionstage. Die Vorstellungen darüber, wie der kapitalistischen Globalisierung zu begegnen sei, gingen bei den rund 3000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Weltsozialforums in Porto Alegre weit auseinander. So forderten die Anhänger des neokeynesianistischen Reregulierungsansatzes zum Abschluss des Treffens eine 0,3-prozentige Besteuerung aller internationalen Finanzströme, die sogenannte Tobin-Steuer. Die stark europäisch geprägte Fraktion um die Gruppe ATTAC erhofft sich, so wörtlich, glaubwürdige Alternativen zur Globalisierung und zum neoliberalen Kapitalismus zu finden. Olivia Dutra von der brasilianischen Arbeiterpartei PT erklärte, wir sind nicht hier, um magische Formeln in die Welt zu tragen, sondern ausgehend von der Realität auf mögliche Veränderungen des globalen Wertesystems aufmerksam zu machen. Nicht mit magischen Formeln, sondern ganz realistisch ging eine andere Strömung zur Sache. Mit dem Ziel, ein neues globales Kräfteverhältnis zu schaffen, forderten Organisationen um die brasilianische Landlosenbewegung MST, die Landarbeiterbewegung Via Campesina und den französischen Bauernaktivisten José Bové Landreformen und Subventionen zugunsten kleiner landwirtschaftlicher Produzenten und Produzentinnen. Zudem wandten sie sich gegen gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel. Für den 17. April rufen die Gruppen zu einem weltweiten Aktionstag gegen genetisch veränderte Lebensmittel auf. Einen kleinen Vorgeschmack lieferten sie gleich mit. Rund 1300 Mitglieder der Landlosenbewegung zerstörten 400 Hektar Versuchsfläche mit genveränderten Pflanzen. Das Feld war von dem transnationalen Unternehmen Monsanto in der Nähe von Porto Alegre angelegt worden. Mit beteiligt an der Aktion war auch Bové, der schon im französischen Milot handfest gegen eine McDonald's-Filiale vorgegangen war, um gegen die Verwendung von genetisch manipuliertem Gemüse zu protestieren. Die Demonstranten und Demonstrantinnen zogen nach der erfolgreichen Zerstörung wieder friedlich ab. Bové wurde dennoch von der Polizei aufgefordert, Brasilien innerhalb von 24 Stunden zu verlassen.
Compañeras, hoy más que nunca hay que buscar la unidad de todos los sectores sociales.
Heute mehr als zuvor müssen wir die Einheit aller sozialen Bereiche suchen. Noch aus dem Gefängnis heraus appellierte Antonio Vargas Ende Januar an die Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße. Nur zwei Tage saß der Vorsitzende des Dachverbandes indigener Organisationen CONAIE nach den Revolten der letzten Tage in Ecuador hinter Gittern. Dennoch hatte seine Festnahme etwas Symbolisches. Denn genau vor einem Jahr wagten große Teile der ecuadorianischen Bevölkerung erfolgreich den Aufstand. Sie zwangen den damaligen Machthaber Jamil Mahuad zum Rücktritt. Für wenige Stunden stellte ein ungewöhnliches Triumvirat die Spitze des Landes. Unter ihnen der Hauptmann der ecuadorianischen Armee, Coronel Lucio Gutierrez, und indigener Führer Vargas. Als Regierungschef wurde in den Wirren dieser Tage der heutige Präsident Gustavo Noboa eingesetzt. Geändert hat sich seither wenig, also kracht es jetzt erneut in den Städten Ecuadors. Und wieder geht die Regierung mit drastischen Maßnahmen gegen die protestierenden Indigenas, Bauern und Bäuerinnen sowie die Studierenden vor. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, die Armee erhielt die Erlaubnis, gewaltsam Versammlungen aufzulösen und Privatwohnungen zu durchsuchen. Doch bislang lassen sich die Protestierenden nicht einschüchtern. In Quito haben rund 6000 Mitglieder der indigenen Bewegung auf dem Campus der Salesianer-Universität ihr Lager aufgeschlagen. Die Hauptzufahrtsstraßen zu mehreren Städten des Landes werden blockiert. Die Stadtverwaltungen signalisieren mittlerweile schon Notstände wegen der drohenden Unterversorgung der Einwohner und Einwohnerinnen. Letztlich waren es die jüngsten Preiserhöhungen, die den Aufstand provozierten. Um 75% verteuerten sich die Preise beim öffentlichen Transport, die Gaskosten verdoppelten sich. Im vergangenen Jahr stiegen die Lebenshaltungskosten um 90% an. Die Inflation ist eine der höchsten Lateinamerikas. Die indigene Organisation CONAIE spielt eine zentrale Rolle bei dem Aufstand. Dennoch ist deren Vorsitzender Vargas umstritten. Schließlich gehörte Vargas nach dem Sturz Mahuads im vergangenen Jahr der Interimsregierung Junta zur nationalen Rettung an. Dass er sich zur Gründung dieses Übergangsgremiums mit progressiven Teilen des ecuadorianischen Militärs wie dem Hauptmann Gutierrez einließ, stuften Beobachter als taktischen Fehler ein. Die Skepsis war berechtigt, denn über die Einsetzung des neuen Präsidenten Noboa wurde während der turbulenten Ereignisse offenbar woanders entschieden. So hatte auch die Organisation amerikanischer Staaten, in der die USA eine besondere Rolle spielen, ihren Anteil an der Amtseinführung Noboas. Doch Antonio Vargas hat nach wie vor großen Einfluss in der indigenen Bewegung.
Todos nos unamos, invitamos al pueblo quiteño a que se una, a todos los amas de casa,
Schließen wir uns zusammen, laden wir das Volk ein, all die Hausfrauen, die Genossen Arbeiter, die Genossen Schuhmacher, die Genossen Indigenas, die Frauen, Jungen und Mädchen, die Studenten und Lehrer und Facharbeiter. Fallen wir nicht auf die Erpressung dieser Regierung herein. Mit der Einheit des indigenen Volkes und der Bauern werden wir sie vernichten. Fallen wir nicht auf die Provokationen herein, die diese Regierung jeden Moment initiiert. Wir leben in einer Autodiktatur, eine Diktatur, die die Demokratie nicht respektiert. Man sagt uns, dass die Indios die Demokratie destabilisieren wollen. Nein, nicht wir Indios sind es, die die Demokratie destabilisieren.
Armeechef Gutierrez, der sich als Führer des fortschrittlichen Teils der ecuadorianischen Streitkräfte am letztjährigen Aufstand beteiligte, setzt auf demokratische Veränderungen. Der dringlichste Wunsch der Bevölkerung Ecuadors sei es, meint Gutierrez, dass das politische System des Landes eine Modernisierung erfährt.
El pueblo ecuatoriano clamaba y sigue clamando por cambios en las estructuras democráticas del país.
Das ecuadorianische Volk verlangt nach einem Wechsel in den demokratischen Strukturen des Landes. Zum Beispiel fordert es eine Festlegung der Zahl der Abgeordneten auf einen pro Provinz. Es fordert, dass die Gerichte entpolitisiert werden, dass die Wahlgerichte von den Lumpen der politischen Parteien befreit werden, dass man die Korruption definitiv beendet, die Banker hinauswirft, dass man sie dazu zwingt, das Geld zurückzugeben, das sie dem ecuadorianischen Volk gestohlen haben, dass man sie in den Knast steckt. Das Volk fordert eine Modernisierung der staatlichen Institutionen. Bislang wurde nichts von all dem umgesetzt.
Eine besondere Rolle spielt Gutierrez zufolge die Finanzpolitik. Der Armeechef kritisiert, dass heimische Unternehmer und internationales Kapital bei Steuerfragen und beim Umgang der Regierung mit Bankenfilz, Auslandsschulden, der Steuer- und Rentenpolitik zu gut wegkommen.
Warum müssen wir Ecuadorianer Steuern bezahlen, aber die Transnationalen nicht? Die müssten als erste Steuern bezahlen. Wir sagen dem Präsidenten, ziehen Sie 3.750.000.000 Dollar Steuern ein, die die großen Unternehmen und die Banken nicht an die Staatskasse zahlen. Beenden Sie die Korruption beim Zoll. Da werden 1.200 Dollar kassiert. Wir sagen dem Präsidenten auch, dass er in die Außenbezirke gehen soll, damit er den Schmerz sieht, das Leid und die Verzweiflung der Armen in Ecuador. Deshalb protestieren wir. Denn wenn wir nicht protestieren, wer wird es tun? Wenn der Präsident den Schrei des ecuadorianischen Volkes nicht hört, dann weiß ich nicht, was passieren wird.
Anders als im vergangenen Jahr versucht die Regierung derzeit, die Befehlsgewalt über das Militär uneingeschränkt aufrechtzuerhalten und damit die Kontrolle über das Land zu sichern. Maßnahmen wie die Erklärung des Ausnahmezustands, die Festnahme wichtiger Personen der Widerstandsbewegung sowie die gewaltsamen Angriffe von Protestierenden zeigen, dass die Regierung kaum mit sich verhandeln lassen will. Ob es nun um die Rücknahme der Strukturanpassungsmaßnahmen geht, um den Einzug der Gelder, die von korrupten Bankern veruntreut wurden, oder um eine gerechtere Steuerpolitik, die ecuadorianischen Machthaber gehen nur in geringem Maße auf die Forderungen der Protestierenden ein. Einziges Angebot der Regierung ist bislang das Versprechen, in diesem Jahr keine weiteren Anpassungsmaßnahmen zu verordnen. Das bislang beschlossene Vorgehen sei jedoch unwiderruflich. Für Dr. Adrián Bonilla, Dozent an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Flasco in Quito, lässt diese geringe Dialogbereitschaft wenig Hoffnung auf eine tiefergehende Lösung der Probleme zu. Ohne Zugeständnisse seitens der Unternehmer wird es aber nach Meinung Bonillas keinen Ausweg aus der Krise in Ecuador geben.
Aun si es que se produjese un diálogo que implique la desactivación del movimiento indígena,
selbst wenn man einen Dialog herbeiführen könnte, der die indigenen Mobilisierungen beenden und die Möglichkeit mit sich bringen würde, dass der Staat sichere Quellen für das minimal Notwendige in den ländlichen Regionen Ecuadors garantiert, selbst wenn man also das erreichen könnte, blieb viel Konfliktstoff im Zusammenhang mit den anderen sozialen Bewegungen übrig. Konflikte entstehen auch durch den Druck der Unternehmen, die den Staat auffordern, Steuern zu senken, ihre Schulden zu streichen, ihnen Anleihen zu geben oder Öl vorzuschießen. Durch solche Forderungen reproduzieren sie die ökonomische Krise Ecuadors immer wieder.
Für dieses Onda-Info benutzten wir Radiobeiträge vom Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER, von Pulsar, der Nachrichtenagentur des Verbandes Freier Radios AMARC, und Nachrichten von Tonal. Auf der Internetseite von Nachrichtenpool Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von Tonal.
Also www.npla.de.